Wir hatten im Februar den Arne Skagen aus Bergen aus Norwegen als Sprecher zu Gast. Und der hatte den Gedanken, den Eindruck, dass es für uns hilfreich, gut, vielleicht sogar wichtig sein könnte, dass wir mal ein Buch aus der Bibel, und zwar den Epheserbrief, mal als Gemeinde durchlesen sollten. Und das machen wir auch derzeit. Es geht also in den Gottesdiensten eigentlich immer um den Epheserbrief und es geht auch in den kleinen Gruppen um den Epheserbrief, zumindest in den meisten. Und es ist auch gleichzeitig so eine Mitmachaktion, doch noch, wenn du in keiner kleinen Gruppe bist, doch auch da, obwohl das schon zwei Drittel rum ist, dich doch noch da einzuklinken und ja, einfach mit dabei zu sein, da gute Gemeinschaft zu erleben, auch eine gute geistliche Gemeinschaft zu erleben. Wir hatten beispielsweise jetzt am Montag echt so eine gute Zeit. Ist echt schon fast schade, dass wir da so verschwiegen sind und ich euch nicht so richtig erzählen kann, was da passiert ist. Aber es war richtig, richtig gut. Und ja, also herzliche Einladung, euch doch noch da einzuklinken und da mitzumachen. Das lohnt sich total. Und auch heute Abend geht es wieder um den Epheserbrief. Und ein sehr atemberaubender Christ, Watchman Nee, der hat, glaube ich, die meiste Zeit seines Lebens im Gefängnis gesessen, der hat mal gesagt, dass der Epheserbrief eigentlich das gesamte Leben als Jesusmensch, das gesamte christliche Leben, eigentlich gut zusammenfasst. Und zwar geht es um Sit, Walk, and stand. Setz dich, gehe und steh auf. Oder stehe. Die ersten drei Kapitel geht es um setz dich hin. Setz dich hin. Wenn wir uns hinsetzen, dann beenden wir die körperliche Arbeit, dann können wir relaxen, dann können wir entspannen. Setz dich hin und hör dir an, was Jesus für dich empfindet, was er für dich getan hat, was er dir für eine Perspektive geschenkt hat, wenn du zu ihm gehörst, was er dir alles geben möchte. Mit allem himmlischen Segen möchte er dich überschütten. Wie er dich sieht, welchen Status du bei ihm hast, da geht es in der Hälfte vom Epheserbrief geht es nur genau darum, setz dich hin und hör dir einfach an, was er über dich denkt und was er für dich empfindet. Dann gibt es 2,5 Kapitel, geht es darum, walk, wie gehen wir durch dieses Leben, was ist so die Konsequenz daraus, wie sollten wir uns verhalten, was sollten wir tun? Und dann noch ein halbes Kapitel geht es darum, steh auf, wenn dir böse Dinge begegnen. Wie können wir dem Teufel widerstehen, Widerstand leisten? Wie können wir standhaft bleiben, wenn uns böse Dinge in Schule, Beruf, Alltag, irgendwo in Freundschaften, wenn da böse Dinge passieren? Um die drei Dinge geht's. Und ich habe heute auch einen relativ berühmten Text hier mal rausgesucht. Auch einen Brief an die Epheser, allerdings nicht aus dem Epheserbrief, sondern es gibt noch einen weiteren Brief an die Epheser, den Jesus seinem Freund Johannes diktiert hat. Johannes war auch mal Pastor in der Gemeinde in Ephesus und irgendwann ist er auch als Staatsfeind da bezeichnet worden oder er ist auf jeden Fall auf eine Gefängnisinsel verfrachtet worden, Patmos, und dort hing er nun fest und konnte aber 7 Briefe schreiben an die Gemeinden in der heutigen Türkei, damals Kleinasien, so hat man das genannt. Und jede von diesen Gemeinden sollte auch den Brief von den anderen bekommen, dass man also auch sozusagen wie ins CC, alle wussten von allen irgendwie die Briefe. Und in dem ganzen Buch, daraus ist ein Buch geworden, die Offenbarung des Johannes, da steht natürlich noch viel, viel mehr, aber unter anderem 7 Briefe und ein Brief halt auch an Ephesus. Und den möchte ich euch gerne heute vorlesen und mit euch besprechen. Du kannst mal den ersten Textabschnitt reinhauen. Und zwar steht dort Folgendes. Schreibe an den Leiter der Gemeinde in Ephesus, der in seiner rechten Hand die 7 Sterne hält und zwischen den 7 goldenen Leuchtern einhergeht, der lässt eure Gemeinde Folgendes sagen. Die Folie heißt Offenbarung 2. Also der in seiner rechten Hand die 7 Sterne hat und zwischen 7 goldenen Leuchtern umhergeht, von dem kommt folgende Botschaft. Das wird in den Sätzen davor so ein bisschen erklärt, dass das Jesus ist. Jesus begegnet dem Johannes und Johannes beschreibt ihn sogar, wie er ausgesehen hat. Und er sagt, er hat in seiner Hand 7 Sterne und diese 7 Sterne, das sind die 7 Engel der Gemeinden dort in der Türkei oder die 7 Gemeindeleiter. Und diese 7 Leuchter sind die 7 Gemeinden selber und Jesus geht mitten in diesen Gemeinden, zwischen diesen Gemeinden rum. Er ist also mittendrin. Und jetzt kommt das, was Jesus den Leuten in Ephesus sagen möchte. Ich weiß, wie viel Gutes du tust. Ich weiß von all deiner Arbeit und ich kenne auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Geduldig hast du für mich Schweres ertragen und niemals aufgegeben. Das Erste, was Jesus sagt, hey, ich sehe dich, ich sehe euch und ich bin total dankbar für all die guten Sachen, die ihr macht. Und dieser Brief ist nicht nur für die Christen in Ephesus, sondern irgendwie auch an alle Christen damals in der Türkei und auch an uns und an viele andere Leute, die das für sich nehmen können. Das Erste, was Jesus sagt, ich weiß das zu schätzen, dass ihr so viel Gutes macht, dass ihr viel arbeitet. Ich finde das super, dass ihr die Leute, die Mist reden, dass ihr die ausfindig macht und die nicht duldet und die irgendwie nur Lügen erzählen, dass ihr das aufdeckt und euch auch diese ätzende Diskussion nicht scheut. Und ihr habt Schweres ertragen und ihr habt dabei nicht aufgegeben. Ihr habt für die Wahrheit eingestanden und habt Schweres ertragen. Jetzt haben die wirklich Schweres ertragen. Ephesus ist eine der größten Städte in der Antike. Es ist eine der Provinzhauptstädte im römischen Imperium und es ist der große Handelspunkt, wo die Waren aus Asien nach Europa kommen und von Europa nach Asien. Es ist ein bedeutender Hafen, es ist ein bedeutender Handelsplatz. Eins der 7 Weltwunder der Antike steht dort, der sogenannte Tempel der Artemis oder auch der Tempel der Diana, wie die Römer ihn dann genannt hatten. Und der damalige Imperator, der römische Kaiser, war damals Domitian. Und er ist ein wirklich ganz räudiger Kaiser, also wirklich ein Gargamel-Typ, muss man echt sagen. Er ist so schlecht, dass die hinterher aus den ganzen Skulpturen und die Namen rausgekratzt haben, also auch die Römer, weil sie sich so für ihn geschämt haben, weil er ganz, ganz viel Dummes gemacht hat. Er hat auf jeden Fall wie die Cäsaren, die 10 auch vor ihm, sich als Gott gefühlt oder als Gott auf jeden Fall vermarktet. Und er hat gesagt, alle sollen mich anreden, mein Herr und mein Gott. Und ihn bezeichnen als den Erlöser und Retter der Welt. Und er hat dort gesagt, er möchte gerne verehrt werden. Es soll Lobpreis geben für ihn. Es soll Musik gespielt werden für ihn. Und er möchte auch eine Kirche haben, einen Tempel. Und dieses Zentrum der Anbetung für Kaiser Domitian soll in Ephesus sein. Und dort hat er sich einen riesen Palast gebaut, einen riesen Tempel gebaut mit 24 Göttern, Figuren drumherum, in der Mitte einen Riesenthron und eine Riesenstatue. Das Erste, was du gesehen hast, wenn du nach Ephesus auf dem Schiff reingefahren bist, war diese Statue von Weitem. Und auf dem Landweg das Gleiche, du siehst als Erstes Kaiser Domitian. Und jeder, der in der Stadt irgendwas verkaufen wollte, der musste zuerst Kaiser Domitian anbeten. Er ist der Herr und der Gott, der Erlöser der Welt. Und du musstest ihm ein Opfer bringen, ansonsten konntest du nichts verkaufen. Und wenn er auch noch da war oder an besonderen Festtagen oder seinem Geburtstag, dann musste man sich vor ihm anbetend niederknien. Und viele Christen haben das nicht gemacht. Das waren so die Fragen der Leute. Die haben gesagt, Mann, die haben ja auch Familie gehabt, die mussten auch ihre Rechnung bezahlen. Und wenn du jetzt mal gerade Händler warst oder hast irgendwas hergestellt oder was Bauer und du wolltest eigentlich auf dem Marktplatz was verkaufen, aber du wusstest, eigentlich ist das nicht in Ordnung. Jesus ist doch der Herr und mein Gott und der Retter der Welt und nicht dieser Größenwahnsinnige, ja, so ein richtig großer Wahn, den er da auch befallen hatte. Nicht dieser Typ, nicht dieser Domitian ist Herr und Gott. Auf der einen Seite, wenn ich das jetzt nicht anerkenne, dann habe ich auch wenig Geld in der Tasche, kann ich vielleicht auf dem Schwarzmarkt was verkaufen. Wenn ich mich jetzt nicht anbetend niederwerfe und da standhaft bleibe, dann komme ich ins Gefängnis oder noch schlimmer, weil der auch eine ganze Menge Leute auf dem Gewissen hatte und ganz viel miese Sachen gemacht hat. Und so haben sie wirklich schwere Zeiten durchgemacht. Und Jesus weiß das zu schätzen, wenn Leute durch schwere Zeiten irgendwie gut durchgehen und den Kopf oben halten. Und ich weiß, dass das auch bei uns so ist, dass eine Menge Leute auch hier schon das ein oder andere an üblen Dingen erlebt haben. Und ich glaube, dass Jesus sich bei dir bedanken will, wo du gut da durchgegangen bist und das zu schätzen weiß für all das, was du gemacht hast. Und dann geht's weiter. Es gibt aber auch einen Kritikpunkt, den Jesus hat. Aber das eine habe ich gegen dich. Du liebst mich nicht mehr so wie früher. Erinnere dich daran, mit welch leidenschaftlicher Hingabe du dich einmal für mich entschieden hast. Was ist davon geblieben? Kehre um und werde wieder so, wie du am Anfang warst. Und tu die ersten Werke, heißt es in anderen Übersetzungen. Wenn du dich nicht von Grund auf änderst und zu mir umkehrst, werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Das ist hier schon irgendwie relativ ernstes Wort, irgendwie eine ernste Warnung, dass wenn ihr hier nicht irgendwie was ändert, dann komme ich und ich werde den Leuchter wegnehmen. Das ist ernst und das ist auch wirklich ernst. Allerdings ist es eigentlich auch logisch. Ich glaube, man muss auch noch nicht mal Christ sein dafür, um das irgendwie so auch nachempfinden zu können. Ganz viele Dinge werden mit Begeisterung begonnen. Mit Leidenschaft, mit Liebe und dann lässt man stark nach. Also eine ganz peinliche, Jugendliche würden sagen, Cringe-Aktion ist das jetzt. Ganz viele Leute kennen das. Man hat zu viel Toastbrötchen gegessen und meldet sich im Fitnessstudio an. Und ist total begeistert und will richtig dort Gas geben. Und am Anfang ist man noch voll dabei, dreimal die Woche trainieren. Und dann irgendwann lässt die Leidenschaft, die Liebe dafür nach. Und irgendwann ist man eine Karteileiche. Und irgendwann war das eigentlich, hat man nichts mehr mit dem Fitnessstudio zu tun. Viele Beziehungen, die mit Liebe und mit Leidenschaft und mit allem Guten gestartet sind, irgendwo gibt es auch da viel zu viele, wo die Leidenschaft, die Liebe immer weniger geworden ist, immer weniger und irgendwann ist der Ofen aus, der Drops gelutscht, der Leuchter weg. Das ist irgendwie leider eine Realität, dass es ganz, ja, nun mal so ist, wie es ist. Und Jesus gibt so drei Dinge, hey Leute, ich will das ja nicht. Ihr seid so gute Leute, ihr macht so viel Gutes, ihr seid so standhaft für mich. Ihr habt auch die ganzen ätzenden Diskussionen nicht gescheut. Aber eins müsst ihr echt machen, kehrt um. Erinnert euch daran, erstens, kehrt um und tut wieder das, was ihr am Anfang getan habt. Tut wieder die ersten Werke. Das ist so seine drei Tipps von Jesus. Das sollt ihr machen. Tipp Nummer eins, erinnere dich. Jetzt ist das echt schon so ein bisschen gar nicht so ganz einfach. Mit diesem Erinnern. Wenn bei Facebook irgendjemand ein historisches Bild von der Alleestraße postet, dann kommt danach direkt eine Salve von Leuten, die sagen, oh, war das damals schön, ach, und heute ist so ätzend. Damals war es so schön, heute ist so ätzend. Und ach, habt ihr nicht noch mehr Bilder? Und ach, da war ich doch früher immer. Und die Vergangenheit wird glorifiziert. Und manchmal ist auch der Erfolg von damals der größte Feind für den Erfolg von heute. Und einiges verwandelt sich dann in so eine depressive Stimmung, früher war alles besser. Manche Leute, die unter der DDR sehr gelitten haben, die feiern jetzt plötzlich Nostalgie. Gott befreit im Alten Testament ein Sklavenvolk aus den schlimmsten Umständen und es dauert nicht lange, da werden sie nostalgisch und denken sich, ach ja, damals in Ägypten war es ja eigentlich doch gar nicht so schlecht, denn wir hatten Knoblauch zu essen und Gurken. Und irgendjemand kommt auch noch auf die Idee und sagt, ach, die Fleischtöpfe Ägyptens waren so lecker. Dabei hat es gar keine Fleischtöpfe gegeben. Aber manchmal verklärt sich so die Vergangenheit und man wird so depressiv und ach, früher war alles besser. Und der Blick zurück ist so eine Sache. Aber es gibt auch so einen guten Blick zurück. Man kann auch zurückblicken, erinnere dich daran, wie das war, als du dich für mich entschieden hast. Mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast. Sich daran zu erinnern, was hat mich damals eigentlich an Jesus fasziniert? Warum habe ich mich damals taufen lassen? Wie hat sich das angefühlt? Ich habe zu Hause so ein Buch, das schreibe ich ja, also ich habe mir vorgenommen, alles reinzuschreiben, und ich schreibe auch da viel rein, irgendwelche besonderen Träume, irgendwelche besonderen Eindrücke, irgendwelche Predigten oder Sätze, die mich so total angesprochen haben, außergewöhnliche Begegnungen, die ich hatte, wo ich denke, oh Mann, das könnte was von Gott gewesen sein. Das schreibe ich mir auf. Und wenn du da deine Erinnerungen reinguckst, was hat denn mal Jesus zu mir gesagt? Wo wollten wir mal hin? Wie habe ich mal für ihn empfunden? Dann ist es nicht so eine, früher war alles besser, sondern hey, da wollte ich doch mal hin. Ein Erinnern an welches Ziel, wo ich hin wollte. Und dann auch zu sagen, okay, ich kehre um, ich mache wieder da weiter. Ich steige da wieder ein. Ich fokussiere mich wieder auf das, wo ich eigentlich hin wollte. Und viele von den Problemen, die sind natürlich da. Es gibt immer noch ätzende Diskussionen, es gibt immer noch vieles, was irgendwie auch getan werden muss, wo wir gar keine Lust drauf haben. Und doch wieder dahin zurückzukehren, was wir eigentlich wollten. Die Vision der Gemeinde in Ephesus war ja nicht, okay, wir wollen eine Gemeinde gründen und wir wollen dann ganz viel arbeiten, weil wir auch ganz viel mehr arbeiten müssen, weil wir viel weniger Geld verdienen können, weil wir jetzt Christen sind. Oder die Vision war ja auch nicht, wir wollen eine Gemeinde sein und richtig ätzende Diskussionen mit den nervigen Leuten führen und uns auch um die Leute kümmern. Das war ja gar nicht die Vision. Das muss man manchmal auch machen. Aber die Vision war ja, wir wollen Gott lieben. Wir wollen einander lieben. Wir wollen Menschen lieben. Und das ist irgendwie immer kleiner geworden. Und so sagt Jesus diesen Tipp, tu wieder die ersten Werke. Damit ist nicht gemeint, das zu tun, was in meinem Falle, als ich mit Jesus angefangen habe, da war ich 15, dass ich jetzt wieder die Musik höre, die ich mit 15 gehört habe. Das mache ich vielleicht morgen, aber sonst auf jeden Fall nicht. Ja, da bin ich viel weiter. Funkmusik ist dazu gekommen und das ist wirklich auch viel näher am Himmel. Es geht nicht darum, dass ich jetzt irgendwie die Bücher lese, die ich früher gelesen habe oder so spreche, wie ich damals gesprochen habe, sondern dass ich das tue, was so prioritätsmäßig wieder beziehungsmäßig wieder die ersten Dinge sind. Und jetzt komme ich nochmal auf Watchman Nee. Watchman Nee sagt, dass die Hälfte vom Epheserbrief, die Hälfte vom Christsein eigentlich daran besteht, setz dich hin und hör zu und empfinde das, was Jesus für dich fühlt. Lass das auf dich wirken, was seine Gefühle für dich sind. Und die anderen Dinge, die sind auch noch da. Aber wenn nur die anderen Dinge da sind, dann stimmt halt was nicht. Lass das Erste auch da sein. Lass auch die Kapitel 1 bis 3 da sein. Und mich hat das richtig geflasht, als ich das gelesen habe, wo ich dachte, wow, es ist ja scheinbar viel besser um mich bestellt, als ich es eigentlich denke. Eigentlich könnte ich das ja auch mal, wie würde ich denn leben, wenn ich das, ich tue mal so, als würde ich das glauben, und das hat viel, viel Gutes mit mir bewirkt. Tu die ersten Werke, die Beziehung, Gebet, Bibel lesen, meditieren, fasten, Lobpreis haben wir gleich noch ein bisschen, persönliche Erlebnisse mit Gott zu haben, wo es um dich und ihn geht. Setz dich hin und lass das auf dich wirken. Nächste Folie. Eins aber will ich dir zugutehalten. Dir ist das Treiben der Nikolaiten ebenso verhasst wie mir. Amen. Ein bisschen Problem ist, man weiß gar nicht so ganz genau, wer die Nikolaiten waren. Es gibt so verschiedene Theorien, aber die sind nicht so ganz besonders gesichert. Aber ich werde sie auch hassen, wenn der Herr sie hasst oder auf jeden Fall ihr Treiben hasst. Und sie haben sie auch gehasst. Das scheinen keine guten Leute gewesen zu sein. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Und wer durchhält und den Sieg erringt, dem will ich die Früchte vom Baum des Lebens zu essen geben, der in Gottes Paradies steht. Es gibt nicht nur eine negative Konsequenz. Was passiert, wenn ihr das nicht macht? Wenn ihr euch nicht darum kümmert, dass eure Liebe so wenig geworden ist, dass ihr diese erste Liebe verloren habt, sondern es gibt auch eine positive Konsequenz. Was passiert, wenn ihr das tut? Und Jesus gibt dem Johannes hier den Auftrag, schreib an die Gemeinde in Ephesus so eine Sache mit dem Baum. Und an die anderen Gemeinden schreibt er auch irgendwie was total Ortsbezogenes, was immer einen lokalen Bezug hat. Wenn er zum Beispiel was an Solingen geschrieben hätte, dann wäre das irgendwie was mit, ja, irgendwie, dann gebe ich euch das Schwert des Geistes wie eine scharfe Klinge, irgendwie sowas wäre das gewesen. Oder wenn das an Remscheid gewesen wäre, angenommen Remscheid wäre ein biblischer Ort gewesen, dann hätte da drin gestanden, irgendwie, der Herr durchschaut dich bis auf die Knochen. Seine Strahlen durchdringen dich, irgendwie sowas, ja. Und die Leute in Ephesus, die kannten das auch mit diesem Baum. Da gab es nämlich auch einen sehr, sehr bekannten Baum, oder der war an dem Artemis-Tempel, eines der sieben Weltwunder, auch eine große Gartenanlage. Und da war ein besonderer Baum, der war auch auf den Münzen drauf. Das war so ein touristischer Magnet. Und dieser Baum war nicht nur Kultstätte, sondern der war auch so ein Zufluchtsort für Verbrecher. Ich habe es nicht bis in die siebte Sohle recherchiert, aber wenn ein Verbrecher erwischt wurde, der konnte sich an diesen Baum flüchten und dann wurde er nicht verhaftet. Oder dann wurde er nicht verurteilt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auch bei Kapitalverbrechen auch der Fall war. Ich hoffe mal nicht. Aber es gab diesen Baum. Wenn du dahin kamst, da warst du sicher, da wurdest du freigesprochen. Und das war so ein ganz zentraler Ort in dieser Stadt. Und Johannes erinnert dir daran, hey, wenn ihr durchhaltet, wenn ihr durchzieht und wenn ihr zu der ersten Liebe zu Jesus zurückkommt oder zur ersten Liebe zum ersten Mal oder zum x-ten Mal wieder dahin zurückkommt, dann werdet ihr von diesem Baum essen, da werdet ihr sicher sein. Und diesen Baum, der erinnert auch an den Baum im Paradies, der erinnert an die Bäume, die auch im Himmel irgendwie ganz viele davon sein werden. Der wird tipptopp sein. Obwohl das Reich Gottes manchmal auch in Ephesus so ein zierlicher Anfang war. Als Paulus dahin kommt, da findet er so ein paar Leute und eigentlich kann man eigentlich kaum erkennen, dass das überhaupt Jesus-Menschen, dass das überhaupt Christen sind. Also irgendwie hat er so den Eindruck, hey, seid ihr Christen? Und die so, ja, wir glauben schon. Und das ist so ein ganz zierlicher Anfang. Und dann kommt so eine schwere Zeit mit diesem üblen Kaiser. Und die gute Nachricht ist, der Leuchter wurde nicht weggestellt. Denn der Leuchter hat angefangen, heller und heller und heller und heller zu brennen. Und die Leute in Ephesus haben es gerockt. Rob Bell hat das gesagt, dass sich die führenden Wissenschaftler so einig sind, dass 30, 40 Jahre danach 80, 85, 90% der Leute von Ephesus ihr Leben Jesus geschenkt haben. Von einer der größten Städte in der Antike. Der Leuchter hat tierisch gebrannt. Ihr lieben Musiker, kommt ihr nach vorne. Ich fände es super, wenn ihr einmal aufstehen würdet, wenn das geht. Oh. Und wenn ihr eure, keine Ahnung, Hand mal so ein bisschen offen macht, so als Gebetshaltung. So wie wenn Jesus da was reintun könnte. Und ich bete jetzt einmal. Jesus Christus, du kennst jeden hier im Raum und du weißt, wie viel gute Dinge hier Leute gemacht haben. Und wie hart manche Leute gearbeitet haben oder meinen, arbeiten zu müssen. Und du weißt auch, dass eine ganze Menge Leute dabei sind, die auch viele harte Sachen irgendwie auch schon so hinter sich haben. Und Jesus, ich glaube, dass das total realistisch ist, dass bei einigen auch irgendwie die Liebe irgendwie ganz schön gelitten hat. Die Liebe zu uns selber, die Liebe zu anderen Menschen, die Liebe zu dir. Und Jesus, du sagst uns heute, dass das nicht gut ist, wenn die Liebe leidet. Und Jesus, du sagst in diesem Brief ganz klar, dass das nicht so sein muss. Sondern dass wir voll den Weg weitergehen können mit dir, dass das Licht heller scheint, dass die Leuchter heller brennen. Jesus, ich bitte dich für die Leute, die dich schon lange nicht mehr gespürt haben oder die dich vielleicht noch nie gespürt haben, dass das doch, dass sie an den Punkt kommen, dass sie dich wieder spüren. Es ist so gut, von oben bis unten mit Liebe gefüllt zu sein. Es ist so gut, dich so zu lieben, sich selber zu lieben, andere Menschen zu lieben. Es ist so gut. Es ist so viel besser. Ja. Und Jesus, irgendwie so ganz alleine und mit viel Anstrengung klappt das nicht. Aber du kannst, ja. Und du kannst heute